Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute Morgen darf ich etwas zu euch sagen. Ich bin froh und dankbar um die Gelegenheit. Wir haben draußen so ein bisschen was aufgebaut. Vielleicht seid ihr schon beim Reinkommen, habt das schon gesehen. Kinderhilfswerk Global Care. Deshalb sind meine Frau und ich leider auch nicht so häufig in der Gemeinde, ja, weil wir einfach auch häufiger mal unterwegs sind für dieses Hilfswerk, wo ich seit 2015 mit im Vorstand bin und auch letztendlich Vorstandsvorsitzender bin. Eine schöne Ehre, eine schöne Aufgabe, die mir Spaß macht. Wir arbeiten weltweit in 20 Ländern derzeitig und wir sind froh und dankbar um das, was wir sehen dürfen, was Gott tut weltweit. Wir versuchen, dass natürlich Menschen, wenn wir dort arbeiten, dass die Menschen im Land, dass ihnen geholfen wird. Dass sie nicht erst Grund und Ursache haben, flüchten zu müssen, um hierher kommen zu müssen, sondern dass sie dort auch schon Hilfe haben, dass sie Ausbildung bekommen, dass sie genügend Nahrung haben, dass sie ein vernünftiges soziales Umfeld haben. Und deshalb haben wir hauptsächlich es zu tun mit Patenschaften. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, wo wir letztendgültig über 3.500 Kinder mit betreuen, mit Patenschaften. Und ich bin unendlich froh und dankbar, dass wir sehen können, dass viele Kinder, die wir über die ganzen Jahre und Jahrzehnte, dieses Hilfswerk besteht seit 40 Jahren, dass wir da viel erreichen durften. Und natürlich, wenn wir mit Kindern arbeiten, dann haben wir natürlich auch immer eines ganz klar vor Augen. Nahrung ist gut, Kleidung ist gut, Schulausbildung ist auch sehr gut, aber wenn man Kinder in einer Region mit Schulausbildung versorgen möchte, aber dort gibt es keine Schulen, es gibt dort keine Brunnen, dann muss man dafür Sorge tragen, dass man Brunnen baut, dann muss man dafür Sorge tragen, dass man Gebäude hat, dann muss man für medizinische Versorgung sorgen. Das heißt, wir haben auch Projekte, das heißt, wir bauen Krankenhäuser, wir bauen Schulen, wir bohren Brunnen, damit Kinder ein vernünftiges soziales Umfeld haben, wo sie dann wachsen und gedeihen können. Und als Nächstes natürlich ist ja klar, das haben wir natürlich immer mal wieder, wir hatten jetzt wieder einen Einsatz gehabt von Leuten, die waren auf Haiti. Das war nicht ganz ohne, weil ihr habt das vielleicht in den Nachrichten gehört, dass in der letzten Zeit gab es dort wieder Unruhen und sie saßen dort auch fest in Port-au-Prince und hatten wirklich Verzögerungen, hatten Angst, dass sie ihren Flug nicht bekommen und dass sie vielleicht selber auch noch in Schwierigkeiten kommen. Aber sie kamen glücklicherweise raus, alles soweit in Ordnung, sodass wir sehen konnten, dass auch in Haiti die Hilfe ankommt und dort Leuten geholfen wird. Also eine schöne Sache, die wir haben und deshalb sind wir leider häufiger mal unterwegs. Aber was für mich wichtig ist, ich habe euch das mal mitgebracht hier, das ist aus der Präambel unserer Stiftungsverfassung. Auf der Grundlage christlicher Nächstenliebe betreut die Stiftung hilfsbedürftige Menschen aller Altersstrukturen, aller Altersstufen. Sie will dazu beitragen, die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie gewährt allen Menschen Hilfe ohne Rücksicht auf religiöse oder politische Bindung oder Zugehörigkeit zu jedweder Rasse. Da kann man natürlich schon sagen, warum muss man das denn reinschreiben in eine Verfassung? Ist das nicht irgendwie ein Stück weit Normalität? Aber was haben wir festgestellt? Wir bewegen uns in einem Umfeld, wo unterschiedlichste Glaubensgrundlagen vorhanden sind auf der Welt. Unterschiedlichste kulturelle Einflüsse da sind, sodass also das Thema Rassismus leider ein Thema ist, dass das Thema religiöse Zugehörigkeit eine sehr große Rolle spielt und wir damit umzugehen haben. Ein kurzer Einblick über das, was wir dieses Jahr gemacht haben. Wir waren dieses Jahr in Indien und in Nepal. Zuallererst waren wir in Indien und dann waren wir hier oben in dem Bereich. Da ist also schon Himalaya-Gebiet hier oben. Und da kann man sehen, grundsätzlich ist Indien ein buddhistisches Land. Buddhismus, Hinduismus, aber wir haben auch muslimische Einflüsse natürlich und wir haben auch christliche Einflüsse, aber die Christen dort in Nepal oder in Indien sind relativ wenige. Jetzt kann man nicht das noch einfliegen lassen, jetzt kommt noch Nepal dazu. Nepal ist praktisch hier so eingepfropft hier oben, wo man eigentlich denkt, was macht denn Nepal da? Sieht doch eigentlich aus, als wenn es zu Indien gehört. Ist auch so, dass es unter starkem Einfluss von Indien steht. Da haben wir also auch letztendlich diese Schule gebaut. Ihr habt das mitbekommen, 2015 war dort ein ziemlich großes Erdbeben in Nepal. Sehr, sehr viele Menschen sind gestorben und wir konnten dankenswerterweise mit eigenen Mitteln, aber auch mit Mitteln aus ADH, Aktion Deutschland Hilft, vielleicht schon mal gehört, ZDF und ARD haben solche Hilfsorganisationen, die sie immer bewerben und da bekommen wir auch Gelder drüber und konnten dann dort Hilfestellung leisten. Und natürlich, hier haben wir natürlich unsere Patenkinder besucht, hier sind drei, die sind bei uns Patenkinder und hier haben sie mal ihre Briefe, die sie bekommen haben von den Paten. Diese Briefe haben sie dann so als Herz geformt und dann sollte ich das Foto unbedingt mitnehmen für die Pateneltern hier. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, dass Patenschaften eine 1:1 Beziehung sind. Ich sage mal so, wir legen großen Wert darauf, dass unsere Pateneltern hier erfahren, dass die Kinder wachsen und gedeihen. Und wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder dort vor Ort auch in Kontakt sind mit den Paten. Und deshalb ist es natürlich schön, dass wir Geld in Empfang nehmen dürfen, aber viel wichtiger ist es, dass man auch füreinander beten kann. Deshalb bin ich auch immer froh, dass wir hier, wenn wir über Mosambik reden, ja, dass wir immer mal wieder was hören auch aus dem Land. Es geht ja nicht nur darum, dass man da Geld hingibt, sondern man will auch Anteil haben. Und deshalb ist es gut, dass man darüber weiß, man kann es mitnehmen ins Gebet und das ist eine wichtige Sache. Also, das ist ein kurzer Abriss über das, was wir so tun, weshalb wir dann häufiger mal leider nicht da sind. Aber jetzt möchte ich gerne einsteigen und möchte gerne mit euch auf das Thema kommen, was mich beschäftigt hat, seitdem ich doch ein bisschen mehr unterwegs bin, was mich persönlich sehr betroffen macht, weil überall, wo wir hinkommen, müssen wir aufpassen. Da kann ich nicht als Georg mit ruhrgebietlerischen Wurzeln einfach so leben, wie ich das normal gewohnt bin. Das heißt, ich muss mich an bestimmte Regeln halten in diesem Kulturkreis. Meine Frau, wenn sie mit mir fliegt, dann muss sie sich an bestimmte Regeln halten in diesem Kulturkreis. Also bestimmte Kleidungsordnungen gibt es, bestimmte Verhaltensformen, Regeln gibt es, damit die Leute dort nicht brüskiert sind. Das liegt an den kulturellen Einflüssen in diesen Ländern. Und wenn man sich dann da mal mit beschäftigt, wo kommen wir denn eigentlich her? Wir kommen doch eigentlich alle aus einer, ja, wenn ich dran denke, an die Zeit vor dem Sündenfall, da gab es doch nur eine einzige Kultur, das war die Kultur des Reiches Gottes. Ja? Und nach dem Sündenfall und in der heutigen Zeit sehen wir so viele unterschiedliche Kulturen und Kulturprägungen. Natürlich, hier fehlt natürlich auch noch das Anthroposophische noch, da gibt es Kulturprägungen, dann gibt es noch unterschiedliche andere Prägungen. Aber ich habe mich mal bewusst reduziert auf die Hauptschwerpunkte, wo ich glaube, dass Kulturen prägen, wo Kulturen hingehen. Und das sind einmal, da sind das die Schamkulturen, die sehen wir hier in diesem unteren Bereich, das ist auch dieses 30-70 Fenster, glaube ich, von den Breitengraden her, wo viele Muslime leben, wo aber auch der buddhistische und hinduistische Glaube unterwegs ist. Da finden wir das Thema Schamkulturen, östliche Religionen. Ich komme gleich nochmal drauf, was das bedeutet. Und dann gibt es natürlich das Thema der Furchtkulturen. Das sind alles so Naturreligionen, hauptsächlich in Afrika, in Südamerika stark vertreten, aber auch in großen Teilen Russlands gibt es noch Naturreligionen, Schamanen, Voodoo, alles Mögliche, was es dort an Kulturen oder kulturellen Beeinflussungen gibt. Und dann gibt es das Thema der Schuldkulturen, das ist das christlich-jüdisch geprägte. Das haben wir aufgrund unserer religiösen Auffassungen, hat sich das sehr, sehr stark etabliert. Und das ist eine andere große Ausprägung weltweit. Da kann man natürlich sagen, Menschenskinder sieht ganz gut aus, Christentum ist ganz gut verbreitet. Das ist die eine Wahrheit, die andere Wahrheit. Es hat sich aber auch die Kultur, die Schuldkultur, die Christus massivst angeprangert hat, bei den Pharisäern und Sadduzäern hat sich auch sehr stark ausgebreitet in dem Ganzen. Und wir haben es leider auch, was da im Jüdischen verkehrt lief, auch mit übernommen in christliches Gedankengut. Aber auf die Inhalte gehen wir jetzt drauf ein. Erstmal möchte ich gerne mit euch auf das Thema Schamkulturen eingehen. Das trifft uns, weil wir in Indien unterwegs waren, sehr intensiv. Ja? Also wir haben das sehr intensiv wahrgenommen. Da ist die Frage nach der Schuld nicht ganz so wichtig. Da war eine Begebenheit, wo ein Haus abgebrannt ist, weil ein Gaskocher explodierte und andere Häuser von den anderen Nachbarn sind gleich mit in Leidenschaft gezogen worden. Aber das war nicht das Problem, die Frage nach der Schuld. Wer ist es denn jetzt gewesen und wer muss dafür in Rechenschaft genommen werden oder wer muss das bezahlen? Das ist immer sofort die Frage, die sich hier zeigt in der westlichen Kultur. Wir haben das mitbekommen, jetzt Mitte des Jahres, wo in Italien, da in Genua die Brücke eingestürzt ist. Die war noch gar nicht ganz unten, da wurde schon die Frage gestellt, wer ist es denn schuld? Ja. Und das ist dort nicht wichtig. Dort war es viel wichtiger, ist irgendeine Familie entehrt worden durch diesen Zusammenhang? Ist irgendeine Familie in Mitleidenschaft gezogen worden? Wie können wir insgesamt dort helfen? Das waren die Fragestellungen, die sich dort ergeben haben. Aber das Thema Schuld war mehr oder weniger ausgeblendet in diesem Zusammenhang. Familienehre ist sehr wichtig. Ja, ist wichtiger als das Recht des Einzelnen zum Beispiel. Ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch sehr stark in muslimischen Umfeldern sehen, aber auch sehr stark im hinduistischen und buddhistischen. Frauen werden häufig als minderwertig angesehen, kennen wir eigentlich auch aus dem christlich-jüdischen, hat sich ja ein bisschen aufgelöst, aber gerade in diesen Kulturen ist es sehr, sehr stark vertreten, dass Frauen eine minderwertige Rolle haben und sogar im hinduistischen Umfeld Frauen mitunter weniger wert sind als Tiere in der Gesamtbetrachtung dessen, wie ein Verständnis da ist über die Rechte der Frauen. Die Familie bietet Schutz, das ist wahr, weil man sehr enge Familienstrukturen hat. Es ist aber auch eine Zwangsgemeinschaft. Das heißt, das, was auf der einen Seite als Schutz darstellen kann, ist auf der anderen Seite sehr, sehr häufig wirklich bedrückend und niederschmetternd und schafft viele große Nöte im Leben einzelner Personen, speziell auch im Leben von Frauen. Behinderte werden ermordet oder bleiben eingesperrt. Auch das ist ein Problem, weil man sich schämt. Wer ist denn das Problem? Der Behinderte ist ja eine Schande für die Familie. Das heißt, er ist eine Strafe für Vater, Mutter und er ist selber auch gestraft, der Behinderte. Also ein ganz schwieriges Thema, was behinderte Menschen haben in diesen Kulturkreisen. Lange Kleidung, um keine Blöße zu zeigen, ist wichtig. Lügen zur Erreichung von Zielen oder zum Schutz der Familie ist erlaubt. Morde zur Rechtfertigung und zur Wiederherstellung der Familienehre sind erlaubt. Wir kennen das speziell aus diesen Ehrenmorde, die man immer wieder auch hört. Dass das Normalität ist, dass man sich, um die Familienehre zu schützen oder wiederherzustellen, dass man die Freiheit hat, andere Menschen zu ermorden. Was für eine fehlgeleitete Denke in Köpfen vieler Menschen, die aus Schamkulturen kommen. 50% der Kinder von 1,2 Milliarden Menschen sind unterernährt. Eine Folge von verkehrter Glaubensstruktur, verkehrter Glaubensdenke. Das heißt, derjenige, der in einer Kaste, einer höheren Kaste unterwegs ist, das ist sein Karma. Das ist für ihn, dass er sich darin bewegen darf. Das ist gut, das darf er, das ist okay. Derjenige, der in einer unteren Kaste ist und womöglich nicht genug zum Essen hat, dann ist das sein Karma. Und er ist dafür verantwortlich. Und der andere in der höheren Kaste hat keine soziale Verantwortung für den anderen in der darunter befindlichen Kaste. Demzufolge kann extremer Reichtum neben extremer Armut leben, ohne Schuldgefühle, ohne ein Mitleid haben zu müssen. Denn es ist ja sein Karma, für das er verantwortlich ist. Die 17-jährige Falka, die wir hier sehen, die ist jetzt hier gerade hier im Krankenhaus, wollte sterben, weil Mädchen, wenn sie verheiratet werden, müssen sie eine Mitgift mitbekommen. Und wenn die Familie nicht in der Lage ist, diese Mitgift zu zahlen, dann kann das Mädchen ja auch nicht heiraten. Und das wird dem Kind ständig vor Augen geführt. Es leidet darunter. Ja, und viele Mädchen wählen den Freitod. Falka wollte sich vergiften, aber man konnte ihr helfen, indem man diese giftige Substanz aus dem Magen wieder herauspumpen konnte. Das Thema Schamkultur, und das hat mich am meisten betroffen, als wir jetzt da in Indien waren, dass ein Junge in seinem Bett liegt und das ist sein Leben. Das ist sein Leben. Er wird versteckt vor den anderen Menschen, man weiß aber auch nichts mit ihm anzufangen. Was soll man mit einem behinderten Jungen tun? Keine Ahnung. Das heißt, er lebt dort und eigentlich ist die Hoffnung da, dass er nicht lange lebt. Weil dann ist er ja auch keine Belastung für die Familie, die er sowieso nicht genügend hat. Also der frühe Tod ist eigentlich für solch eine Person das Beste, was ihm passieren kann, in der Hoffnung, im nächsten Leben, denn das ist ja dort, die haben ja die Reinkarnation als Denke, dass im nächsten Leben diese Person an den Punkt kommt, dass sie in einer höheren Kaste wiedergeboren wird und dann sein Leben bestreiten kann ohne eine Behinderung. Was hat man gemacht? Man hat ihn also, Christen sind hingegangen und haben ihn einen Rollstuhl gegeben, haben der Mutter gezeigt, wie man die Beine, die Glieder massieren kann, dass die nicht versteifen, dass er sich also aufrecht hinsetzen kann und er geht jetzt zur Schule und darf ein Leben führen, fast so wie die anderen auch. Was da passiert, ist ja nicht nur das, dass man ihn herausgeholt hat aus diesem Ganzen, sondern man hat auch die Familie geschult, hat gesagt, das Leben, und zwar jegliches Leben, ist wertvoll. Es gibt kein nicht wertvolles Leben. Das ist natürlich für diese Menschen eine Zerreißprobe, weil das entspricht nicht dem, womit sie in ihrer Kultur geprägt wurden und groß geworden sind. Und trotzdem ist es so, dass es diese Menschen massivst verändert, wenn sie sich darauf einlassen. Dieser Junge hier oben mit Down-Syndrom war ein nutzloser Bengel. Er wurde ja nicht beschult. Er war zu Hause und war den Eltern nur eine Last. Er war auch unzufrieden, weil er keinerlei Anerkennung bekommen hatte. Menschen aus dem Dorf haben ihn mit Steine beworfen. Er war eigentlich ein nutzloses Wesen. Dann ging man also hin und hat ihm Ziegen geschenkt. Das war von einer christlichen Struktur, die wir betreuen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und hat ihnen auch 5 Hühner geschenkt. Und auf einmal konnte er mit den Eiern, konnte er Einkommen generieren. Mit der Ziegenmilch, zwischenzeitlich hat er schon 3 Ziegen, das hat sich also dann fortgepflanzt, hat er mehr und mehr einen wertigen Beitrag zum Familieneinkommen leisten können. Er steht morgens als Erster auf, sagt uns die Mutter, und kümmert sich sofort liebevoll um die Ziegen und er ist geachtet. Auf einmal ist er eine wertvolle Person in der Familie und in der Community wirft keiner mehr mit Steinen nach ihm, weil sie auch Angst haben vor der Familie, weil die Familie jetzt sich auch schützend vor ihn stellt. Das heißt also, eine Veränderung im Dasein, weil Christen einfach Blockaden aufbrechen in den Köpfen der Menschen durch das, was sie an Werten in sich tragen, nämlich dass Christus, dass Gott alle Menschen gleich gemacht hat und dass wir wertvoll sind. Also eine ganz andere Wahrnehmung, wie man in diesem Dorf jetzt mit diesen Menschen umgeht. Das nächste sind Furchtkulturen. Furchtkulturen sind wirklich fürchterlich, weil wir sie sehr stark in Afrika sehen. Wenn wir in Afrika, wir sind schon in Uganda unterwegs gewesen, dort haben wir dann eine medizinische Station, wo die Menschen dann die Kranken hinbringen, aber draußen vor der Tür ist dann der Schamane und der macht noch sein Räucherwerk und macht alle möglichen Dinge, ja, weil das ohne den geht's nicht. Die haben das Vertrauen der Medizin nicht. Ja, und dann ist dann trotzdem draußen immer noch dieses Rituelle, was dazugehört, weil sie Angst haben vor den Ahnen, Angst haben vor den Toten. Ja, sie haben Angst vor dem Übernatürlichen, was sie nicht erklären können. Viele Götter gibt es dort für unerklärlich viele Lebenssituationen, an die man sich wenden kann, wenn man denn Probleme hat. Immer auch der Versuch, die Götter durch rituelle Handlungen zu besänftigen oder zu benutzen. Eine sehr starke Ausprägung, was wir dort sehen, wenn wir mit den Menschen arbeiten. Die Christen, die dort sind, speziell dann, wenn sie nicht mehr in der Stadt sind, sondern auch weit auf den ländlichen Gebieten unterwegs sind, die haben sehr, sehr viel damit zu tun, dass sie mit diesen Menschen ein Stück weit auch kooperieren müssen, weil sie haben Macht, richtig Macht, weil sie nutzen ja diese Macht auch aus im Miteinander. Die Prägung der Gesellschaft ist sehr stark aus der Furcht heraus entwickelt. Unfassbar, was da die Menschen in diesen Ländern zu ertragen haben und zu erleiden haben. Aus dieser Urangst, was sie nicht erklären können, macht Furcht und treibt sie dazu, zu entsprechenden Handlungen, um sich auch ein Stück weit frei zu machen durch diese Handlungen von dem Druck im Kopf, der sich bildet aus Furcht vor diesem Unbekannten. Ein weiterer Punkt, das sehen wir, ist das Thema Schuldkultur. Schuldzuweisung und Rechtfertigung der eigenen Position. Das kennen wir hier im Westen sehr, sehr stark. Und diese Frage finde ich so schön, die da in Johannes 9, Vers 2 kam. Und seine Jünger fragten Jesus und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt? Die Frage nach der Schuld steht sofort im Raum. Das sind wir hier. Ja, das ist unfassbar, was wir hier mit dem Thema Schuld konfrontiert werden. Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Und die Antwort von Jesus: weder noch. Ja, weder noch. Es dient zur Verherrlichung Gottes. Die christlich-jüdische Welt oder westliche Welt ist geprägt durch die Frage nach Schuld und ist eine Kultur des Urteilens und Beurteilens. Wir im Westen, wir wollen ständig Regelwerke. Ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, die so extrem viel Regelwerke hat, ja, die sich aufgestellt hat, um durchs Leben zu kommen, wie gerade die westliche Gesellschaft. Um auch nicht schuldig zu werden, um auch nicht daneben zu treten. Ich bin gestern Abend Auto gefahren. Und hier in Moers auf der A57 ist dann eine Reduktion auf 60. Ja, und die Bahn war frei, kein Mensch unterwegs, nachts um 23 Uhr. Und da könnte man eigentlich glatt durchfahren. Ne? Aber ich bin dann trotzdem runtergegangen mit der Geschwindigkeit. Die Frage ist, war das bezogen auf das Schild mit den 60 Stundenkilometer oder war es die Angst, geblitzt zu werden? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall bin ich runtergegangen vom Gas. Ja. In Indien, da gibt es Straßenschilder, da steht überall 30. Da fährt keiner 30. Die fahren alle, was das Zeugs hergibt. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob da einer ein Schild hinstellt oder nicht. Ja. Und in Afrika wurde uns gesagt, wenn die ganzen Schilder, die ihr hier in Deutschland aufgebaut habt, die haben alle gelacht, die Afrikaner, als sie jetzt dieses Jahr hier waren, die wären alle schon weg. Die hätten wir alle schon verscherbelt. Das wäre alles schon abgebaut und umgesetzt worden in Geld. Also, ein enormes Thema, das Thema Schuld, das wir haben hier in der westlichen Kultur. Und was auch immer dabei ist, das Thema der Missbrauch dieses Schuldgedankens ist sehr, sehr stark verankert bei uns in der Gesellschaft. Ja, das, im Mittelalter gab es das mit dem Ablasshandel, ja, dass wir die Möglichkeit und dass im Mittelalter die Menschen die Möglichkeit hatten, sich von ihrer Sünde freizukaufen. Oder was auch sehr stark dabei ist, dass man durch dieses ganze Hierarchien etabliert. Ja, wenn der eine mehr weiß als der andere, dann hat er einen Vorsprung und kann dem anderen vorschreiben und kann ihm sagen, was Recht und Unrecht ist. Und man hat ja auch darauf zu hören. Das ganze Thema Hierarchien ist sehr, sehr stark mit ausgeprägt. Aber es gibt es nicht nur in der Schuldkultur, auch in der Schamkultur wurden Hierarchien eingezogen. Siehe das mit den Kastendenken. Das heißt, die Menschen suchen aus diesen ganzen Dingen, die da sind, dieser Angst, dieser Scham, dieser Furcht, versuchen sie für sich Systeme aufzubauen, die es einigen Menschen ermöglicht, über den anderen zu stehen, und leiten dann daraus für sich auch entsprechende Handlungsmöglichkeiten ab. Der Klerus im Mittelalter war ja auch sehr stark, dann gab es den Adel im Mittelalter, das ja auch ein Thema war, wo Menschen sich Rechtfertigung rausgenommen haben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wähnten sich in einer besseren Position gegenüber dem gemeinen jüdischen Volk und leiteten daraus für sich Ansprüche ab. Obwohl Christus hat gesagt, woher nehmen die diese Ansprüche? Ja, wer gibt ihnen das Recht? Ja, und da gibt es eigentlich nichts. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was ich so sehe, dass wir mit unterschiedlichen Kulturen, mit denen wir es zu tun haben, mit unterschiedlichen Ausprägungen, eigentlich uns entfernt haben von dem ursprünglichen Gedanken, was Gott hatte im Paradies, mit Adam und Eva. Aber da möchte ich jetzt gerne mit euch hinkommen, dass diese Dinge im Paradies so nicht da waren. Wie ist es gekommen, dass diese Themen Scham, Furcht und Schuld so prägend wurden in unserem Leben, in unserem gemeinsamen Leben? Zuerst gab es die Kultur des Reiches Gottes. Gott war da, kam in der Kühle des Abends zu Adam und Eva und sie hatten Gemeinschaft miteinander. Keine Scham voreinander. Vollkommene Offenheit. Wie kam es zu den Schamkulturen? Als nun das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, dann nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Mann davon und der aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Menschen, die letztendgültig die Beziehung zu Gott aufkündigen, Menschen, die gegen Gott sündigen, erkennen diesen Unterschied. Und Menschen, die wie Adam und Eva mit Gott in einer Einheit gelebt haben und womöglich in einer Zone des vollkommenen Schutzes durch Gott, haben gar nicht wahrgenommen, dass sie nackt waren und bloß waren. Lebten in dieser vollkommenen Freiheit, ja, mit Gott zusammen. Und auf einmal ist dieser Schutz von Gott nicht mehr da um sie herum. Auf einmal ist diese Herrlichkeit Gottes nicht mehr da, die sie umleuchtet, wo sie Teil davon waren, wo sie eingenommen waren in dieser Herrlichkeit Gottes. Auf einmal ist das weg. Auf einmal sind sie einfach nur noch mitten im normalen Leben, wie man so schön sagt. Ja? Mitten in der Realität ohne dieses Eingewobensein in die Gegenwart Gottes. Und da, wo ich nicht in der Gegenwart Gottes bin, erkenne ich als Mensch, dass ich nackt und bloß bin. Daraus können wir ableiten, dass die Schamkulturen eine Entwicklung waren aufgrund des Sündenfalls, den Adam und Eva verursacht haben. Gucken wir auf das Thema Furcht. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Da rief Gott der Herr dem Menschen zu und sprach, wo bist du? Er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum verbarg ich mich. Wie kommt das? Was ist da passiert? Das hat er doch gar nicht vorher gemerkt. Ich fürchtete mich, da kommt Furcht vor Gott. Auf einmal ist Gott nicht der Gott, der mich umarmt, der mich liebt, zu dem ich eine innige Beziehung habe. Auf einmal ist Gott der fremde Gott, den ich nicht kenne, vor dem ich Angst habe. Furcht ist ein Resultat der Sünde. Und wir spüren das alle, deshalb gibt es ja auch diese von Furcht geprägten Kulturen. Und letztendlich muss man ja sagen, es gibt ja nicht die Furchtkultur und die Schuldkultur und die Schamkultur. Es ist ja alles immer irgendwo auch verwoben. Es gibt ja hier genauso Scham, es gibt hier genauso Furcht in unserer Struktur. Es gibt nur eine starke Ausprägung in Sachen Schuld. Aber letztendlich sind alle diese Dinge Bestandteil unseres Lebens, unserer Gesellschaft, unseres Miteinanders, auch hier in der Gemeinde. Wir sind Teil dieser gefallenen Schöpfung und wir sind Teil dieser Strukturen, die gekommen sind, die ins Leben gerufen wurden durch die Schuld jedes Einzelnen. Gehen wir auf das Thema Schuld ein. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach der Mensch: Das Weib, das du mir zugestellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Auch ein ganz wichtiger Punkt bei Schuld. Nicht ich bin schuld, sondern ja, der Christian. Ja, Christian, der war der Christian, der hat das gemacht. Der Wolfgang, ganz schlimmer Finger. Ja. Das sind Dinge, dass wir Dinge ableiten. Man, ihr kennt das, ja, indem ich die Schuld bei einem anderen größer sehe als bei mir selber, bin ich ein bisschen besser als der. Ne? Das ist es ja. Ich werde etwas besser, indem andere schlechter dargestellt werden. Ja? Geht schon im Kindergarten los. Selbst kleine Kinder haben das schon, dieses ich war das nicht und der andere war das. Und was sagt die Schlange? Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib antwortet: Die Schlange verführte mich, dass ich aß. Ich bin's ja gar nicht. Das Thema Schuld ist ein ganz blödes Thema. Ein ganz blödes Thema. Und das reißt überall rein. Das hat überall Bestand. Es ist auch hier in der Gemeinde Bestand. Diese drei Themen sind hier Bestand. Und jeder, der jetzt in sich hineinhorcht, weiß, dass es wahr ist. Wir sind auch geprägt von dieser Kultur. Wir durften und wir dürfen wiedergeboren sein. Wir dürfen in der Freiheit des Reiches Gottes durften uns hinein entwickeln durch die Wiedergeburt, die wir erfahren durften durch unseren Herrn Jesus Christus. Und trotzdem sind wir auch in diesen kulturellen Dingen gefangen und trotzdem sind diese Dinge auch Bestandteil unseres Lebens. Furcht, Scham und Schuld. Aber gibt es denn erst das Reich Gottes in der Ewigkeit? Nein, es sollte auch schon hier sein, das Reich Gottes. Ja? Diese Adventszeit ist ja nicht nur eine Zeit, wo wir uns hinbewegen und hoffen auf das Ewige, was danach kommt, sondern Christus hat, als er gekommen ist, beim ersten Mal das Reich Gottes aufgerichtet auf dieser Erde. Wir dürfen jetzt schon Teil dieses Reiches Gottes sein. Wir dürfen uns jetzt auch schon ja, damit beschäftigen, was heißt es denn, in dieser Freiheit des Reiches Gottes zu sein. Wir müssen zurück zur Kultur des Reiches Gottes. Gebt ihr euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Das ist das Thema. Wenn wir, die wir neu geboren sind, uns der alten menschlichen Kultur hinzuwenden, dann werden wir nicht frei. Dann werden wir in diesen Gebundenheiten, dieser kulturellen Gebundenheiten weiterhin leben. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Das heißt, es gibt hier auch schon eine Möglichkeit, sich anders zu verhalten, anders zu entwickeln, anders unterwegs zu sein, als das, was normal ist, wo andere Menschen nicht rauskommen. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Hier löst Christus diese ganzen kulturellen Zwänge vollkommen auf. Deshalb hat Christus mit der Samariterin am Brunnen gesprochen, wo seine Jünger so irritiert waren. Was macht er da? Christus lebt in der Reich-Gottes-Kultur. Und wir dürfen auch hineingenommen sein in diese Christus-Kultur, in diese Reich-Gottes-Kultur. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen, der neue Mensch. Teil der Kultur des Reiches Gottes. Wir sind nicht mehr Teil der Kultur und der Gesetzmäßigkeiten dieser Erde. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Halleluja. Wir sind frei von diesen kulturellen Zwängen, die wir überall auf der Welt wahrnehmen, die wir auch hier in der Gemeinde wahrnehmen. Aber wir dürfen mehr erwarten, wir dürfen mehr heraustreten aus diesen Zwängen und dürfen in die Freiheit kommen. Und hier ist schon mehr Freiheit, als wir draußen erleben, definitiv. Wir sind schon unterwegs, wir versuchen auch, wir spüren auch die Kraft Gottes, die uns freisetzt von mancherlei Zwängen. Und das ist wunderbar. Das erleben wir im Miteinander, dass diese Dinge stärker und stärker da sind, werden. Aber wir dürfen auch noch die Reste ablegen. Und das ist meine Hoffnung für mich und meine Bitte für euch, dass ihr euch darauf einlasst, auch die Reste der kulturellen Bindungen, die auf Furcht, Scham und Schuld beruhen, dass wir die hinter uns lassen. Ein letztes Bild, das hat meine Frau aus dem fahrenden Auto in Indien gemacht. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zum Gott kommen und zu ihm sagen, lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene der menschlichen Natur, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wir sind frei. Frei hineingerufen, nicht in der Ewigkeit, jetzt schon. Frei und hineingerufen in das Leben mit Christus. Wir dürfen jetzt schon mit ihm Gemeinschaft haben, mit dem Heiligen Geist, der uns frei macht von den Zwängen und Nöten und Ängsten, die wir haben in dieser Zeit. Wir dürfen uns mehr öffnen und hineinwirken, auch in unsere Gesellschaft, um uns herum. Ich habe euch das gezeigt von Indien, ja, mit dem Jungen, der leider mit dem Down-Syndrom unterwegs ist. Und trotzdem durfte er durch die Christen in eine Freiheit hineinversetzt werden. Und auch wir dürfen helfen, dass Menschen in unserer Umgebung frei werden, zumindest schon mal freier werden. Andere Horizonte sich öffnen dürfen in ihrem Leben. Das ist sowohl mit Begrenztheiten körperlicher Natur, aber auch im Geist. Da sind ja auch so unendlich viele Begrenztheiten bei unseren Mitmenschen vorhanden. Da dürfen wir helfen, dass die Menschen frei werden, in die Freiheit der Kinder Gottes hineingerufen werden. Und wir dürfen es ihnen vorleben, in aller Freiheit, ja, die wir erfahren haben durch unseren wunderbaren König und Gott, Jesus Christus. Ich danke euch und ich wünsche euch einen schönen Advent noch. Amen.